Ö1 Morgenjournal. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 14. Juli und ich bin Veronika Filitz. Nationalfeiertag in Frankreich. Im Fußball gibt es ein Duell der Jungstars aus Frankreich und Spanien um den WM-Finaleinzug. Und im Nahen Osten gibt es eine weitere Eskalation zwischen den USA und dem Iran um die Straße von Hormuz. Die dritte Nacht in Folge hat es US-Angriffe und iranische Gegenschläge gegeben. Eine weitere Schlagzeile zu diesem 14. Juli, die Ukraine-Helfer, die sogenannte Koalition der Willigen, die einigt sich auf Raketenabwehrprogramm, auf ein Raketenabwehrprogramm und auf gemeinsame Militärübungen. Bei der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris soll zudem ein Zeichen für die Ukraine gesetzt werden. Wir schalten gleich live dorthin nach Paris. Und auch nicht aus den Schlagzeilen wegzudenken dieser Tage die Zahlenspielereien rund um die Reform des Wehrdienstes. 6+2 oder 6+3, vielleicht doch 8+2, auch wenn es eher nicht danach ausschaut. Fahrlässig findet das der frühere Verteidigungsminister Thomas Stallinger. Wieso, erklärt er uns gleich, er ist gleich zu Gast. Und auch eine Tiroler Kunstsammlung sorgt für hitzige Debatten. Das beschäftigt uns auch noch, wie das Wetter. Auch das zeigt sich heiß, zunehmend schwül und vielerorts gewittrig. Die Lage am Persischen Golf, damit beginnen wir, die eskaliert also weiter. Die USA haben die dritte Nacht in Folge Ziele im Iran bombardiert und der Iran hat erneut zwei Öltanker in der Straße von Hormuz beschossen und nach eigenen Angaben auch einen US-Stützpunkt in Bahrain angegriffen. Nach einer vorübergehenden Kampfpause scheint alles also von vorne loszugehen, inklusive Ankündigung aus dem Weißen Haus eine Seeblockade gegen iranische Häfen zu verhängen.
Wir attackieren sie sehr hart, erklärt US-Präsident Donald Trump. Und erneut schlagen amerikanische Raketen und Bomben in iranischen Stellungen an der Küste ein. Die nun schon dritte Nacht in Folge. Doch auch der Iran greift wieder an. Zwei Öltanker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stehen in Flammen. Ein indisches Besatzungsmitglied wird getötet, 8 weitere verletzt. Die Tanker hatten versucht, die Straße von Hormuz entlang der Küste von Oman zu passieren. Und nicht, wie es der Iran gerne hätte, entlang der eigenen Küste. Auch amerikanische Militäreinrichtungen in Bahrain hat der Iran nach eigenen Angaben in der Nacht beschossen und Jordanien meldet ebenfalls einen iranischen Angriff mit 4 Raketen. Doch eskaliert ist die Lage nicht nur wegen der neuen Militärschläge. Die USA wollen ab heute auch die Seeblockade iranischer Häfen wieder aufnehmen, die ja mit dem Waffenstillstandsabkommen vor 3,5 Wochen aufgehoben worden war. Donald Trump: Wir kontrollieren die Straße von Hormuz. Wir führen die Blockade wieder ein. Es ist eine Blockade ausschließlich für den Iran und sonst niemanden. Also wer Geschäfte mit dem Iran machen will, kann nicht durchfahren. Die Blockade wird sogar noch effektiver sein als die Militärschläge. Aber eigentlich ist es die Kombination von beiden, die wirklich etwas bewirkt. Was aber weltweit für noch mehr Erstaunen sorgt, ist, dass Trump ankündigt, von Schiffen, die die Straße von Hormuz passieren, eine Gebühr einheben zu wollen. 20% des Frachtwerts. Eine Idee, die der bisherigen Politik der USA vollkommen widerspricht. Ich möchte entschädigt werden, weil wir beschützen eine sehr reiche Weltgegend. Wir geben Geld dafür aus. Die Ankündigung wird vom Iran, der ja selbst Gebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz verlangen will, nicht ohne Spott kommentiert. Gebühren einzuheben sei ganz richtig, aber 20% sei viel zu hoch. Der Iran werde eine faire Gebühr verlangen, erklärt der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi. Und auch das iranische Militär nimmt zu Trumps Aussagen Stellung. Nie wird der Iran den USA die Kontrolle über die Straße von Hormuz überlassen, so ein Sprecher des Militärzentralkommandos.
Christian Lehninger hat berichtet. 6+2, 6+3, 6+100 oder gar 8+2. Der oder die politisch Interessierte weiß, jetzt geht es um den Wehrdienst oder vielmehr die Reform des Wehrdienstes. 6 oder 8 Monate Grundwehrdienst, 8 hat die Wehrdienstkommission empfohlen, 2 oder 3 Monate oder 100 Tage Milizübungen. Seit Monaten wird darüber diskutiert. Bis Ende Juli will die Koalition den leidigen Streit hinter sich lassen. Ein Kompromiss liegt auch schon am Tisch. Unverändert 6 Monate Grundwehrdienst. Scheinen relativ fix. Offenbar geht es noch um die Dauer der Milizübungen. Das alles sehr zum Missfallen von Thomas Stallinger, ehemaliger Verteidigungsminister und Mitglied der Wehrdienstkommission, die an sich eine Verlängerung des Grundwehrdienstes empfohlen hat. Thomas Stallinger ist schon bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vorher hören wir uns aber noch Niklas Lercher mit dem Ist-Stand der Debatte an.
6+2 oder 6+3. Die Vorschläge von SPÖ und ÖVP zur Wehrdienstreform gleichen einem Zahlensalat mit einer Gemeinsamkeit. Der Grundwehrdienst würde wie jetzt 6 Monate dauern und nicht verlängert werden. Das ist vor allem der SPÖ wichtig. Hinzu kommen würden noch 2 oder 3 Monate Milizübungen. Darauf drängt wiederum die ÖVP. Die NEOS als dritter Koalitionspartner stehen nach wie vor ganz grundsätzlich auf der Bremse. Kanzler Christian Stocker von der ÖVP verweist bei seinem Vorstoß für 6+3 auf die Wehrdienstkommission, die als mögliche Variante auch ein Modell 6+100 Tage anführt, also 100 Tage Übungen im Anschluss. Dass der Kanzlervorschlag mit rund 90 Übungstagen darunter liegt, hat Stocker als semantische Frage bezeichnet. Ein Unterbietungswettbewerb und ein Feilschen um einzelne Übungstage ist es allemal. Denn mit der Kernforderung der Wehrdienstkommission hat die politische Debatte nur mehr sehr wenig zu tun. Die Kommission pocht auf das 8+2-Modell. Auch wenn deren Leiter Erwin Hammeseder schon vorsorglich klargestellt hat, sollte das politisch nicht möglich sein, könnte die Kommission auch mit dem Modell 6+100 leben. Allerdings gibt es aus Sicht der Wehrdienstkommission dabei 2 entscheidende Haken. Das Modell wäre deutlich teurer, um bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr. Woher das Geld dafür in Zeiten Klammer Staatskassen kommen soll, fraglich. Und dann ist da noch das zentrale militärische Problem, das weiter bestehen würde. Im Ernstfall wäre das Bundesheer nicht einsatzfähig. 6 Monate Grundwehrdienst sind dafür einfach zu kurz, heißt es von Militärfachleuten immer wieder. Im Falle eines Angriffs müssten die Soldaten noch 2 Monate Ausbildung durchlaufen, bevor sie in den Einsatz geschickt werden können. Wirtschaftlich und militärisch spricht also einiges dagegen. Dennoch könnte es politisch nun in diese Richtung gehen. Dem Vernehmen nach hat sich die Regierungsspitze eine Frist gesetzt. Beim Sommerministerrat Ende Juli soll eine Kompromisslösung stehen.
Eine Kompromisslösung, das beinhaltet ja bei dem Wort Kompromiss schon vielleicht nicht die Ideallösung, für Thomas Stallinger zum Beispiel nicht. Nochmals guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Stallinger, Sie waren Verteidigungsminister und Sie waren auch in der Kommission, die umfassende Empfehlungen an die Politik abgegeben hat. Das, was sich da jetzt offenbar in der Politik verfestigt, 6+2 oder 6+3, heißt positiv betrachtet, Ihrer Empfehlung nach verpflichtenden Milizübungen wird wahrscheinlich nachgekommen werden. Der Grundwehrdienst wird aber nicht verlängert. Ein klassischer Kompromiss, oder? Ein guter Kompromiss?
Ein ganz schlechter Kompromiss und ich würde sogar sagen, höchst verantwortungslos gegenüber den Soldaten, die eingesetzt sind und der Bevölkerung, die so in solchen Situationen mit unausgebildeten Soldaten konfrontiert ist. Es lässt eines vor allem weg, nach 6 Monaten, und jetzt haben wir gerade die Fußball-WM, ist der Spieler, der Soldat gerade in der Lage zu trippeln. Im 7. und 8. Monat lernt er in der Mannschaft zu spielen. Wenn ich das jetzt verlagere, bedeutet das, dass ich bewusst in Kauf nehme, dass ein Einsatz, und der kann morgen passieren, mit Soldaten erfolgt, die nicht ausgebildet sind, die nicht in der Mannschaft spielen können. Oder ich sage dem Gegner, jetzt warten wir mal 2 Monate und nach 2 Monaten können wir dann weiterreden. Das ist so etwas von der Realität entfernt, wie es nicht nur entfernt sein kann. Und noch einmal betont es, höchst verantwortungslos gegenüber den Soldatinnen und Soldaten, die eingesetzt sind, und der österreichischen Bevölkerung.
Jetzt hat aber diese Wehrdienstkommission, Ihre Kommission, auch ein sogenanntes Stufenmodell vorgeschlagen oder angeführt, 6+100 Tage. Das ist mit immer sehr, sehr nahe bei dem, was da jetzt sich als politische Lösung abzeichnet. Auch der Leiter der Kommission kann mit diesem Kompromissmodell, mit dem Stufenmodell leben. Das wird auch in Ihrem Bericht als gangbarer Weg gesehen, weil alles schnell umsetzbar. Wieso passt Ihnen dieses Stufenmodell trotzdem nicht?
Ich glaube, da muss man jetzt eins klarstellen. Die Kommission hat einmal 3 Grundschätze, im Endeffekt 5 verschiedene Modelle intensiv betrachtet. Und es ist nicht so, dass man ein Modell vorgeschlagen haben und sagt, das zweite und das dritte ist das zweite und die drittbeste Lösung, sondern eindeutig, und kommen wieder darauf zurück, diese 8 Monate und im internationalen Vergleich sind wir da immer noch an der Untergrenze. Wenn wir nach Lettland, nach Finnland und dergleichen schauen, reden wir von Grundwehrdiensten und in einer Dauer zwischen 9 und 12 Monaten. Das heißt, wir sind eher am unteren Limit. Um darunter zu gehen, ist noch einmal verantwortungslos. Ich vergleiche das auch gern, wenn wir eine Polizeischülerin uns anschauen, die darf maximal im 2. Ausbildungsjahr einmal eine Verkehrskontrolle machen, aber nicht, wenn ein Banküberfall stattfindet. Und wir reden da jetzt leichtfertig von Soldaten, die 6 Monate ausgebildet sind und dann in komplexen Situationen eingesetzt werden.
Theoretisch in komplexen Situationen eingesetzt werden, weil wir reden da ja von einem zum Glück theoretischen Drohszenario, nämlich einem Angriff, wo sich dann Soldaten verteidigen müssen.
Wir reden nicht nur von einem großen Angriff, sondern wir reden darüber, dass wir jetzt schon hybride Bedrohungen haben, dass die Infrastruktur geschützt werden müssen. Und ich schaue mir an, wenn dann die Österreicherinnen und die Österreicher morgen aufwacht, kein Strom da ist, kein Wasser, kein Handy, nur weil wir nicht in der Lage sind, uns entsprechend zu schützen.
Aber kann das ein Grundwehrdiener auch nach 8 Monaten kritische Infrastruktur schützen? Also ja. Nach 2 Monaten mehr, da hat er da so viel mehr gelernt?
Ja, genau, weil diese 2 Monate, kommt zurück auf die Fußballmannschaft, genau die 2 Monate sind, wo lernen in der Mannschaft zu spielen. Und erst die Mannschaft als solches ist in der Lage, dann Objekte zu verteidigen und zu schützen.
Gut, wir haben in den letzten Monaten, auch in der Debatte der letzten Monate gelernt, diese 8 Monate Grundwehrdienst, hinter der Sie sehr vehement stehen, die sind halt politisch nicht umsetzbar. Jetzt kennen wir das, es gibt halt keinen politischen Willen, keine politische Durchsetzungskraft, Sie kennen das auch, waren ja mal Minister, dann muss eben ein Kompromiss her. Wie könnte ein Kompromiss für Sie ausschauen?
Ich würde den Kompromiss anders sehen. Ich bin überzeugt, dass im Nationalrat, wenn es zu einer Abstimmung ohne Clubzwang kommt, sich sicherlich eine Mehrheit findet für das vorgeschlagene Modell 8+2. Und da soll man mal den freien Lauf der Dinge in Kauf nehmen. Und das Gesetz ist leicht zu ändern. Ich muss 2 Zahlen verändern, von 6 auf 8, und die verpflichteten Milizübungen wieder einführen. Das ist einem für sich eine sehr einfache Hausarbeit und aus meiner Sicht politisch sehr leicht umsetzbar.
Aber so funktioniert ja Politik nicht. Wissen Sie ja selber, irgendwas abstimmen mit Ergebnis komplett offen, so läuft das politische Spiel nicht.
Ach doch, weil in diesem Fall geht es ja nicht darum, ob wir jetzt Latein in der Schule haben oder nicht. Da geht es um das Leben der Soldaten, da geht es um den Schutz der österreichischen Bevölkerung. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass das nicht irgendeine Abstimmung im Nationalrat ist, sondern gerade für diese Materie Verlängerung des Grundwehrdienstes eine verlässliche Mehrheit gefunden wird.
Sie sind also weiter vehement für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes, für dieses Modell der Wehrdienstkommission. Volksbefragung für Sie ein Thema. Im Februar haben Sie gesagt, nein, das muss im Parlament entschieden werden.
Genau so ist es. Und letztendlich, die Mandatarinnen und Mandatare im Nationalrat sind ja vom Volk gewählt. Dafür haben wir Regierung. Und noch einmal, es geht darum, ein einsatzbereites Bundesheer zu haben. Und auch, für mich ist das fast ein Nebenargument, aber immerhin bei unserer Budgetsituation auch ein Argument, wenn das andere Modell noch dazu um einen 3-stelligen Millionenbetrag teurer ist, dann sollte man es sich wirklich 3-mal überlegen.
Sehr wahrscheinlich wird es aber, Herr Stallinger, anders kommen. Offenbar scheint sich der Kompromiss mehr in Richtung 6 Monate Grundwehrdienst abzuzeichnen. Aber Sie mit Ihrem flammenden Appell an eine Verlängerung des Grundwehrdienstes werden vielleicht auch noch gehört. Wir werden sehen, im Juli soll es eine Lösung geben.
Ich hoffe, dass schön langsam auch die Vernunft dort einkehrt in diese Diskussion.
Thomas Stallinger war das, früher Verteidigungsminister und Mitglied der Wehrdienstkommission. Vielen Dank. Und Hintergrund dieser Debatte des Aufrüstens allgemein ist bekanntermaßen der russische Angriff auf die Ukraine, der Krieg, der dort seit 4,5 Jahren tobt. Auch in der Nacht hat es wieder russische Angriffe auf Kiew gegeben. Es geht also weiter darum, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Deutschland, Frankreich und 7 weitere Staaten wollen mit der Ukraine und für die Ukraine eine gemeinsame Raketenabwehr aufbauen. Ein neuer Beschluss der sogenannten Koalition der Willigen, die sich gestern und heute in Paris trifft. Und dort ist unsere Korrespondentin Cornelia Primosch, guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Paris.
Cornelia, geplant ist eine gemeinsame Raketenabwehr, das wurde erwartet, und es soll gemeinsame Manöver der Ukraine-Verbündeten geben. Hat Macron seine Partner mit dieser Ankündigung gemeinsamer Übungen recht überrascht?
gemeinsame Militärmanöver, die hatten sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Es war ja schon vor Monaten ein gemeinsames Headquarter für die Planungen eingerichtet worden. Da waren London und Paris ganz massiv dahinter. Und jetzt folgen eben Militärübungen dieser multinationalen Schutztruppe gemeinsam mit der Ukraine in Nachbarländern der Ukraine. Das hatte sich abgezeichnet. Aber als ich gestern kurz vor Beginn des Treffens dieser Koalition der Willigen mit Bundeskanzler Stocker von der ÖVP gesprochen habe, da konnte der nichts Näheres dazu sagen. Aber Österreich, das ist ja zwar Mitglied der Koalition der Willigen, aber es gehört nicht zum sogenannten Inner Circle, auf jeden Fall nicht zum militärischen. Eher überrascht, finde ich, hat das Projekt der gemeinsamen Raketenabwehr. Da ist noch sehr viel unklar, aber da stellen sich dann zahlreiche Fragen, beispielsweise, was heißt jetzt gemeinsame europäische Raketenabwehr, was heißt das für das Projekt Sky Shield. Das unterstützt ja immerhin der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der ist jetzt auch für die europäische Raketenabwehr. Sky Shield hingegen, das arbeitet ja mit amerikanischen Waffensystemen zusammen. Und hierzu vielleicht noch ein Gedanke. Merz und Macron, die hatten ja erst vor wenigen Wochen das Mega-Rüstungsprojekt FCAS, den gemeinsamen Kampfjet der Zukunft, begraben. Das war ein riesiger Rückschlag in der gemeinsamen europäischen Verteidigung. Und jetzt kurz drauf kommt diese Idee zur Raketenabwehr. Das wirft zumindest einige Fragen auf.
Einige Fragen offen. Eine andere Frage, die sich stellt: Großbritannien ist im Inner Circle, hat neben Frankreich eine Führungsrolle in dieser Koalition. Jetzt wissen wir, Keir Starmer ist ein politisches Auslaufmodell, steht vor der Ablöse. Ist die Sorge groß, dass das weitere Fragen aufwirft, also dass Großbritannien unter einem neuen Premier anders agieren wird?
Ja, diese Sorge, die muss groß sein, denn seit Keir Starmer übernommen hat in Großbritannien, da ist sehr viel Dynamik in die Beziehungen mit Frankreich und damit auch in die Beziehungen mit der EU gekommen. Macron hat sich bei seinem Statement gestern Abend nach dem Treffen der Koalition der Willigen auch sehr wehmütig von Keir Starmer verabschiedet und offiziell gehofft, dass die guten Beziehungen auch nach Keir Starmer mit Großbritannien fortgesetzt werden können. Denn auch wenn er Andy Burnham nicht offiziell namentlich genannt hat. Aber ja, hier haben sich die beiden europäischen Atommächte jetzt bestens verstanden, an einem Strang gezogen. Und gerade mit Blick auf das schwindende militärische Engagement der USA in Europa unter Trump ist das eine sehr wichtige Achse geworden. Ja, die Frage, wie es jetzt nach Keir Starmer weitergeht, die treibt auch Macron in Frankreich um.
Heute bei der großen Parade zum Nationalfeiertag in Frankreich soll auch demonstrativ ein Zeichen für die Ukraine gesetzt werden. Aber es geht bei dieser Raketenabwehr, aber auch bei den Übungsszenarien, bei Sicherheitsgarantien sehr viel um Szenarien für nach dem Krieg. Bemüht sich die Koalition auch um eine Friedenslösung?
Da sagt sie zumindest, sie sagt, dass sie sich absolut nicht einbringen will in kriegerische Auseinandersetzungen. Sie wird, diese multinationale Schutztruppe, wird in keinem Fall im Kriegsgebiet in der Ukraine tätig werden. Auch das ist etwas, was gestern neuerlich betont wurde. Friedenslösung insofern ja, weil nämlich diese Sicherheitsgarantien, die die Koalition der Willigen für die Ukraine schnüren will, die sind essentiell dafür, dass die Ukraine einen Frieden mittragen kann, dass die Ukraine auch da Russland gegebenenfalls entgegenkommen kann. Aber aktiv ist das nicht das Metier der Koalition der Willigen. Es wird nicht von Paris und London aus an einer Friedenslösung jetzt aktiv gearbeitet. Die Ukraine, die wird unterstützt. Und ja, hier auch heute bei dieser Parade zum Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées in Paris, da wird militärische Stärke gezeigt. Da werden sie dann entlang marschieren, 500 Soldaten dieser 35 Länder der Koalition der Willigen mit der Ukraine. Hier wird wirklich ein Zeichen aus Europa, aus Paris nach Russland gesandt. Wir stellen uns zusammen, wir stehen hinter der Ukraine. Also hier wird ein Signal gesetzt. Ist das ein Friedenssignal? Das lasse ich mal so stehen.
Sagt Cornelia Primosch live aus Paris. Vielen Dank für Ihre Analyse.
Danke Ihnen.
Wir kommen zurück in die Innenpolitik und zur Krebsdiagnose, die Finanzminister Markus Matterbauer von der SPÖ gestern öffentlich gemacht hat. Er wird behandelt, will aber weiterhin die Geschäfte selbst führen. Eine Vertretung ist nicht geplant. An sich haben Ministerinnen und Minister grundsätzlich die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, ob aus gesundheitlichen Gründen oder aus anderen Gründen. Viktoria Waldhäusl hat sich die gesetzlichen Regelungen angeschaut.
Österreichs Ministerinnen und Minister können sich vertreten lassen. Das ist in Artikel 73 der Bundesverfassung geregelt. Im Falle einer zeitweiligen Verhinderung, heißt es da, können sie einen anderen Minister oder eine andere Ministerin, einen Staatssekretär oder eine leitende Beamtin ihres Ministeriums mit der Vertretung beauftragen. Die Gründe dafür können vielfältig sein, sagt Verfassungsjurist Peter Busjäger von der Uni Innsbruck.
Die Vertretungsregelungen gelangen gewiss häufig zur Anwendung, eben beispielsweise bei Urlauben und dergleichen, gelegentlich auch bei Erkrankungen, wie das auch in der Vergangenheit der Fall war.
Etwa 2021, als sich Rudolf Anschober von den Grünen aus gesundheitlichen Gründen für einige Zeit als Gesundheitsminister vertreten hat lassen. Die Möglichkeit dazu haben auch Politikerinnen und Politiker auf Länderebene oder im Parlament. Eine Seltenheit sind Vertretungen in der Politik jedenfalls nicht. Politikwissenschaftler Peter Filzmaier.
Sowohl bei der Nationalratspräsidentin Brammer wie auch beim burgenländischen Landeshauptmann Doskozil zeigt sich, dass Vertretungen funktionieren, umso mehr auch in erfreulichen Anlassfällen, als zum Beispiel die Justizministerin Alma Zadic ein Baby bekommen hat.
Die Geburt eines Kindes, auch das kann also ein Grund sein, sich vertreten zu lassen. Die Dauer der Vertretung ist in der Verfassung nicht festgelegt. Ein Maximum gibt es prinzipiell nicht.
Politisch ist natürlich die Frage, wie lange macht es Sinn? Ein paar Wochen sicher ja, ein paar Monate auch. Bei Jahren ist es nicht vorstellbar.
Eine andere politische Frage ist, wer konkret die Vertretung übernehmen soll, sagt Peter Busjäger.
Mit welchem Bundesminister stelle ich das Einvernehmen her? Auch das ist eine nicht leichte Frage. Man muss ja auch bedenken, die betreffende Person, die das Amt dann übernimmt, muss zwei Ministerien führen.
Für Kanzler und Vizekanzler stellt sich diese Frage laut Busjäger nicht. Ersterer wird vom Vizekanzler vertreten. Und wenn der auch nicht kann, muss der Minister oder die Ministerin mit den meisten Dienstjahren einspringen.
Zur wichtigsten Nebensache der Welt noch, wie ja der Fußball oft bezeichnet wird, und damit zur WM und zum ersten Halbfinale, in dem Vize-Weltmeister Frankreich auf Europameister Spanien trifft. Ein Gigantenduell, gespickt mit Superstars. Für viele ist die Partie das vorgezogene Endspiel. Daniel Kulowitz.
Wenn man Frankreich und Spanien in einem Atemzug nennt, dann fallen die Namen Mbappé und Yamal nur einen Augenblick später. Es ist das Duell der Superkünstler. Mbappé sagt, es ist immer schön, ins Halbfinale zu kommen. Für uns ältere Spieler ist es bereits das dritte Mal. Sagt jener Mann, der gerade mal 27 Jahre alt ist. Sein Kontrahent diagonal am Flügel der Spanier, Lamine Yamal, ist gestern 19 Jahre alt geworden. Ich freue mich riesig darauf. Alles fiebert diesem Spiel entgegen. Meiner Meinung nach sind wir, Frankreich und Spanien, die besten Mannschaften bei diesem Turnier, sagt Yamal. Und beide Teams haben eben Spieler, die Matches im Alleingang entscheiden können. Bei Frankreich sind es sogar mehrere gleichzeitig, weiß Spaniens Teamchef De La Fuente. Ein großartiges Spiel, ein vorgezogenes Finale, auf das wir uns schon freuen. Zwei der besten Mannschaften der Welt. Ich glaube, beide befinden sich in einer hervorragenden Verfassung. Am französischen Nationalfeiertag trifft Frankreich also in Dallas auf Spanien. Besonders die vielen Lateinamerikaner in Texas könnten dafür sorgen, dass die Stimmung im Stadion spanienfreundlich wird. Großes Thema ist der Rasen in Dallas, denn es ist bereits das 9. Spiel in der Indoor Arena von Arlington. Das schließbare Stadiondach ermöglicht erstens eine runtergekühlte Arena, aber zweitens auch wenig Sonnenlicht für das Spielfeld und deshalb hängen 18 riesige pinkfarbene Lampen über dem Feld, die das Wachstum des Rasens fördern sollen. Das Rasenprojekt wird seit fast 10 Jahren von Wissenschaftlern der Universität Tennessee und Michigan begleitet. Für die WM-Show der Superlative oder für das vorgezogene Finale Frankreich gegen Spanien lässt man eben nichts unversucht.
Nach Tirol noch. Dort sorgt eine Kunstsammlung für hitzige Debatten, und zwar die des 2021 verstorbenen Kunsthistorikers Peter Weiermeier. 10.000 Werke umfasst, die große Gemälde von Max Weiler und Hermann Nitsch, unzählige Zeichnungen von Andy Warhol und tausende Fotografien mit teils homoerotischen Darstellungen. Auch Aktfotos Minderjähriger, wie die Tiroler Tageszeitung zuerst berichtet hat. Das Land Tirol hat daraufhin den 1,7 Millionen Euro teuren Ankauf gestoppt. Was jetzt mit der Sammlung passiert, ist unklar. Christine Baumgartner.
In mehreren Wohnungen haben sich Kisten und Mappen voller Bilder, Fotos und Skulpturen bis zur Decke gestapelt, erzählt Lukas Morscher, Leiter des Innsbrucker Stadtarchivs. Er wurde bereits 2017, also noch zu Lebzeiten des damals schwerkranken Peter Weihermeyers, damit beauftragt, den Nachlass zu katalogisieren.
Die Sammelgegenstände waren vor allem mit dem Fokus auf homoerotische Kunst gelegen. Er hat eine riesige, im wahrsten Sinne des Wortes, riesige Penissammlung gehabt aus aller Welt, alle Größen vorne.
Für ihn sei nicht erkennbar gewesen, dass auf den tausenden Fotos möglicherweise auch Minderjährige zu sehen waren.
Es ist die Frage, wie definiert sich Missbrauch? Wenn Missbrauch die Handlung einer zweiten Person inkludiert, dann gibt es keine Missbrauchsdarstellungen. Was es sehr wohl gibt, sind nackte Körper.
Der ORF konnte auszugsweise in die Sammlung einsehen. Darin finden sich unzählige Aktfotos und pornografische Bilder von Männern. Zumindest auf einem Foto ist auch ein nackter Bub zu sehen, seine Hand im Schritt. Der Journalistin Edith Schlocker von der Tiroler Tageszeitung wurden, wie sie sagt, eindeutige Missbrauchsdarstellungen zugespielt.
Sicher, es sind viele männliche Akte, aber eben auch Fotos von Kindern, aber nicht historische Fotos, sondern einfach ganz normale Fotos.
Können Sie uns ungefähr sagen, wie alt diese Buben sind und sind das eindeutige Posen?
Ja, eindeutige Posen, ja. Unter 14.
Die Journalistin übergibt die Fotos dem Land Tirol und dort zieht man vergangene Woche die Reißleine. Auf ORF-Anfrage schreibt der Pressesprecher von ÖVP-Landeshauptmann und für Kultur zuständigen Anton Mattle.
Bei der Verbindung von Aktbildern und Minderjährigen ist für das Land Tirol eindeutig eine rote Linie überschritten.
Und weiter.
Bisher war den Tiroler Landesmuseen nur ein kleiner Teil der Sammlung bekannt.
Dem widerspricht der Innsbrucker Stadtarchivar Lukas Morscher. Er habe seine gesamte Dokumentation bereits vor Jahren sowohl dem Sachwalter als auch den Tiroler Landesmuseen übergeben. Zumindest Roland Ziller, der Leiter des Landesmuseums Ferdinand Deum, gibt an, diese Teile der Sammlung nicht zu kennen.
Wir waren aber immer gemeinsam mit der Familie in der Sammlung. Wir haben nie sowas gesehen, das kann ich ausschließen. Hätte uns auch stutzig gemacht.
Die Entscheidung, die Sammlung nicht zu kaufen, trage er mit. Enttäuscht ist er dennoch. Mit der Entscheidung, auch die Werke von Nitsch und Warhol nicht zu kaufen, sei eine Jahrhundertchance vergeben worden.
Von der bildenden Kunst zur Literatur. Der literarische Doppelgänger gehört zu den bekanntesten Motiven der Weltliteratur, von Hoffmanns Sandmann bis zu Dostojewskis Doppelgänger reichen die Beispiele. Auch in Popom, der burgenländischen Autorin Johanna Seebauer, kommt das Motiv vor als groteske Sinnsuche eines jungen Mannes in der Quarterlife-Crisis. Judith Hoffmann berichtet.
Popom, ein Romantitel und ein Name wie ein Paukenschlag, der dem Protagonisten seit Kindertagen Hänseleien einbringt. Entstanden sei er wie immer
innerhalb von Bruchteil einer Sekunde das erste Wort, was mir in den Sinn kommt,
erzählt die Schriftstellerin Johanna Seebauer.
Und natürlich irgendwie ein komisches Wort und niemand heißt so.
Schon gar nicht zweimal, wie es Hendrik Popom im Roman widerfährt. Der etwas tollpatschige, naive Mann, Ende 20, begegnet eines Abends plötzlich seinem um 20 Jahre älteren Ich.
Mein Augenlid zuckte. Ich atmete zitternd. Dieser Mann. Und darüber gab es keinen einzigen Zweifel. Dieser Mann war ich.
Es war wirklich am Anfang für mich die Frage, wie würde man sich verhalten, wenn man sich selbst treffen würde? Wie wäre das? Weil wir alle tragen ja in jeder Beziehung, die wir haben, in jeder Begegnung, die wir haben, Masken in gewisser Form. Und wie wäre das aber, wenn wir jemanden gegenüber sitzen würden, vor dem man nichts verstecken kann?
Und so setzte sie das bekannte literarische Doppelgängermotiv in eine Gegenwart zwischen Selbstoptimierung und ChatGPT.
Also ich glaube, das ständige um sich selbst kreisen, sich selbst auf Social Media darstellen, das ist ja etwas, was man in dieser Generation häufig beobachtet und in gewisser Weise die Obsession mit seinem Doppelgänger, das ist ja genau das, ne? Die Obsession mit sich selbst.
Seebauer sorgte 2023 mit ihrem Debütroman Ninchhof für Begeisterung. Im Jahr darauf gewann sie beim Bachmann-Preis mit dem Text Das Gurkerl den Publikums- und Dreisat-Preis. Im Mai ist der Text als Buch erschienen, was alle drei verbindet.
Für mich stand bei allen irgendwie zu Beginn ein absurder Gedanke. Und erstaunlicherweise steckt hinter absurden Fragen oft eine Batterie an philosophischen Gedanken und Fragen, die man sich stellen kann.
Campbell Caspari trifft diesen fragenden Tonfall im Hörbuch ebenso feinsinnig wie die Dialoge zwischen den beiden.
Wie komme ich denn wieder raus aus dieser Senke, durch die ich schon seit Monaten schlurfe? Du weißt es nämlich. Du weißt es, aber du sagst es mir nicht. Ich kann dir noch nicht die Zukunft vorauserzählen. Wieso nicht? Das wäre doch geschummelt. Wieso denn geschummelt? Sag mir doch einfach, was wird aus mir?
Und während Hendriks Beziehung zerbricht und enge Vertraute fremd werden, spürt er bei aller Obsession
eine Art Krankheit, die mich, ohne dass ich dies steuern könnte, dazu zwingt, bei allem Neuen, das in mein Leben tritt, immer schon den Abschied mitzudenken.
Ich finde auch, dass das Buch ein bisschen ein Buch ist übers Verlieren lernen, weil wir alle damit aufwachsen und beigebracht bekommen, wie man Dinge bekommt. Ne? Wie bekommt man gute Noten, wie bekommt man einen guten Job. Aber wie man diese Dinge dann verliert, das ist eine andere Sache. Und das ist eigentlich das, woran wir Menschen dann oft sehr stark wachsen.
Es wirkt, als erzähle Seebauer all das im vergnügten, selbstironischen Hopserlauf mit schwingenden Armen und treibender Vorwärtskraft, hinter der sich erst allmählich die vielen fundamentalen Gedanken und Reflexionen und eine unvorhersehbare Wendung offenbaren.
Wenig vorhersehbar, sondern wie gewohnt jetzt noch ins Nachrichtenstudio. Zu Rosanna Azzara.
Die USA haben die dritte Nacht in Folge den Iran bombardiert. Im ganzen Land werden Explosionen gemeldet. Das Regime in Teheran reagierte mit Vergeltungsangriffen auf Öltanker in der Straße von Hormuz. Iranische Raketen sollen außerdem auf Bahrain und Jordanien abgeschossen worden sein. In Österreich übt Offizier und Ex-Verteidigungsminister Thomas Stalinger in Sachen Wehrdienstreform heftige Kritik an der Bundesregierung. Der aktuelle Vorschlag von Kanzler Stocker, den Wehrdienst weiter bei 6 Monaten zu belassen, plus 3 Monate Milizübungen, sei ein schlechter Kompromiss und höchst verantwortungslos gegenüber Soldatinnen und Soldaten sowie der Bevölkerung, sagt Stalinger im Morgenjournal. Stalinger fordert eine Verlängerung des Wehrdienstes auf 8 Monate. Nur so sei eine sinnvolle Ausbildung an der Waffe möglich. In Ungarn hat das Parlament gestern eine Verfassungsänderung beschlossen, durch die Staatspräsident Tomas Sulyok abgesetzt werden kann. Sulyok muss die Reform noch unterschreiben. Tut er das nicht, droht ihm Premier Peter Mordja mit einem Amtsenthebungsverfahren. Mordja wirft Sulyok vor, eine Marionette von Ex-Premier Orban zu sein. In Großbritannien ist der Weg für Andy Burnham zum Amt des Premierministers frei. Burnham hat im Unterhaus die Unterstützung von 349 der 404 Labour-Mandatare. Rein rechnerisch ist damit keine Gegenkandidatur mehr möglich. Offiziell ist noch 2 Tage Zeit für andere Nominierungen. Burnham dürfte damit schon am Freitag bei einem Sonderparteitag als Nachfolger von Keir Starmer designiert werden.
Und noch zum Wetter. Nicola Biermeier ist bei mir im Studio. Die vergangenen Tage waren sehr sonnig. Das ändert sich heute.
Die Luft wird feuchter, schwül und damit sind heute einige Wolken sowie Regenschauer und Gewitter dabei. Die Sonne zeigt sich eher nur zeitweise, am längsten im Osten. Hier sind heute auch bis zu 34 Grad möglich, meist werden es 24 bis 32 Grad. Aktuell hat es in den Landeshauptstädten zwischen 19 Grad in Salzburg und 23 Grad in Linz und Bregenz. Erste Schauer und Gewitter sind schon in den nächsten Stunden möglich, speziell in und um Tirol. Im Lauf des Tages werden Schauer und Gewitter dann mehr und breiten sich zunächst auf den Westen und Süden aus. Am Nachmittag und Abend sind die dann auch von Oberösterreich ostwärts möglich. Manche Gewitter können heute heftig ausfallen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht ziehen von Westen dann die nächsten kräftigen Schauer und Gewitter auf und auch morgen geht es schwül, sehr warm und unbeständig weiter mit Wolken, Sonne, Schauern und Gewittern.
Danke, Nicola Biermeier. Um 8 Uhr melden wir uns wieder. Jetzt geht's retour zu Sonja Watzke und guten Morgen mit Ö1.
Guten Morgen. Sommerzeit ist gleich Urlaubszeit und das ist nicht unbedingt die Zeit von strengen Hosenanzügen und schicken Seidenstrümpfen. Wir nehmen es Ihnen also nicht übel, wenn Sie den folgenden doch sehr eleganten Walzer im Morgenmantel, in kurzen Hosen oder in Flipflops bestreiten.